Ihr Lieben, wir haben heute Morgen jetzt schon zwei ganz wichtige Themen gehört und angesprochen. Das Warten und das Öffnen. Beides gehört ja zusammen. Wenn wir auf jemand warten, wenn wir auf etwas warten und dann klingelt es, dann werden wir natürlich gerne bereit sein und öffnen und den Wartenden einlassen. In diesem Zusammenhang gehört es auch, dass man sich entsprechend auch vorbereitet und auch entsprechend, ja, vielleicht auch angezogen ist. Und da wird euch vielleicht einfallen jetzt, dass wir vor einiger Zeit mal über ein Thema gesprochen haben, wo es um Anziehen, um Anzugsordnung geht. Und wo wir gesagt hatten, es ist wichtig und sinnvoll zu kleiden, dass wir als auch immer wieder bereit sind. Wir waren damals nicht sehr weit gekommen und darum wollen wir uns heute einfach den zweiten Teil anschauen aus diesem Bibeltext, der uns damals beschäftigt hat. Dieser Text stand im Epheserbrief. Es war aus dem 6. Kapitel, waren das einige Verse. Und diese Verse, die möchte ich uns jetzt lesen. Der Brief an die Epheser, Kapitel 6, ab Vers 10 möchte ich lesen. Überschrieben ist es dieser ganze Text mit den drei Worten, die Waffenrüstung Gottes. Schließlich schreibt Paulus, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, sagt Paulus. Wir hatten in diesem Brief, den Paulus an die Gemeinden in Kleinasien schreibt, also Ephesus und Umgebung, gemerkt, dass er hier die Bedeutung und die Stellung der Gemeinde im Heilsplan Gottes beschreibt und darüber hinaus auch viele praktische Hinweise gibt für das Leben des Einzelnen. Da gibt es ganz bestimmte Bereiche, die er anspricht. Da ist einmal mein ganz persönliches Leben, mein Alltag. Da ist einmal der Bereich Ehe und Familie beschrieben. Da sind gesellschaftliche Lebensformen beschrieben. Alles Bereiche, in denen Menschen, wenn sie ihr Leben nach dem Willen Gottes ausrichten wollen, in Konflikt kommen mit den Lebensentwürfen, die im Umfeld so praktiziert werden und getätigt werden. Das ist also heute auch nicht anders als wie damals. Der Konflikt, von dem wir hier gehört haben, ich mache eine kurze Wiederholung bloß von dem, was wir das letzte Mal gehört haben, der beschreibt jetzt nicht persönliche Befindlichkeiten, die ich habe mit meinem Nachbar, mit meinem Ehepartner, mit Menschen, denen ich begegne, die mir begegnen, sondern er schreibt hier, der Konflikt, in dem wir stehen, geht zwischen mir und Mächten der Finsternis. Er sagt, es ist nicht Fleisch und Blut, gegen die wir kämpfen, sondern es sind geistliche Mächte, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis, Geister der Bosheit der Himmelswelt. Und es findet ein Kampf gegen uns statt. So schreibt es also Paulus. Rechnet damit, denkt daran, ein Kampf, der gegen euch geführt wird. Wir könnten fragen, ja, kann ich diesen Kampf vermeiden? Kann ich mich dafür drücken? Und wir haben festgestellt, nein, das geht nicht. Es ist einfach unsere Realität und wir müssen uns schützen in diesem Kampf. Und das nennt also Paulus hier die Waffenrüstung. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wir hatten davon gesprochen, anhand der Zeitungsartikel über die Terrorbekämpfung, die wir in Chemnitz zur damaligen Zeit gerade erlebt hatten, dass diese Rüstung eine schwere Rüstung war, die diese Soldaten, diese Polizisten getragen haben. Diese Schutzausrüstung war sehr schwer. Vielleicht war sie auch unbequem. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Aber bei all dem schwer und unbequem ist es wichtig, dass sie zweckmäßig ist. Sie muss also wirklich vor der Gefahr schützen, mit der ich rechne. Und jemand, der bei der Armee war, der weiß, dass für ganz verschiedene Kampfsituationen auch ganz verschiedene Schutzausrüstungen gegeben hat. Es muss also angepasst sein der Situation. Und ganz wichtig ist es natürlich, dass ich auch vertraut bin mit dieser Schutzausrüstung. Dass ich die Handgriffe weiß, wie ich sie anlege, wie ich sie benutze. Und natürlich muss sie auch in Ordnung sein. Es nützt also gar nichts, wenn ich jemand von der Feuerwehr zur Brandbekämpfung in ein Haus geht, wo die Gefahr besteht, sich zu vergiften mit den Rauchgasen. Und er hat seine Schutzmaske auf und er hat sein Atemgerät dabei und hat die Flaschen auf dem Rücken. Und da ist nichts mehr drin in den Flaschen. Da nützt die ganze Ausrüstung nicht. Das sind Dinge, die uns eigentlich, wo wir sagen, es ist ja sowas von logisch und sowas von klar, darüber brauche ich doch gar nicht nachdenken. Das ist doch ganz normal und für jedes kleine Kind nachvollziehbar. Sie sollte in Ordnung sein. Ich sehe manchmal, vielleicht ist es eine Mode, jüngere Leute, die auf der Straße unterwegs sind oder denen man so begegnet, die damit mit tollen Schuhen kommen, Wanderschuhen auch. Die Schnürsenkel sind gar nicht zugemacht. Und da denke ich mir, Mensch, wenn du jetzt irgendwo auf den Stein trittst und abknickst, du hast ja gar keinen Halt in deinem Schuh. Also, es muss in Ordnung sein. Und natürlich muss ich das auch dann anlegen und anziehen. Soweit waren wir also gekommen beim letzten Überlegen über dieses Thema. Und nun ist die Frage, was müssen wir denn anziehen oder um was geht es denn, von was reden wir denn? Was ist denn wichtig für uns, dass ich in diesem Kampf bestehen kann? Paulus, der vermutlich, als er diesen Brief geschrieben hat, im Gefängnis gesessen hat, sieht natürlich vor seiner Türe den Wachsoldaten stehen oder die Wachsoldaten stehen. Sie stehen dort. Sie sitzen nicht in der Ecke, trinken und würfeln oder schlafen. Sie sind voll gerüstet, weil sie entweder vielleicht mit einem Angriff rechnen, wo jemand kommt, um die Gefangenen zu befreien, oder wo sie vielleicht damit rechnen, dass die Gefangenen ausbrechen wollen. Sie sind also gerüstet in voller Montur. Das sieht er vielleicht vor sich. Und am Beispiel dieser Soldatin beschreibt er uns, wie wir ausgerüstet sein sollen, was uns zur Verfügung steht als Schutzausrüstung. Und mit diesem Kampf, der nicht gegen Fleisch und Blut geht, sondern gegen Mächte der Finsternis, bestehen zu können. Ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Ausrüstung, von der er schreibt, wird uns zur Verfügung gestellt. Das ist wie in einem Betrieb, die Arbeitsschutzbekleidung wird vom Betrieb zur Verfügung gestellt. Gott stellt uns also eine Schutzbekleidung zur Verfügung. Und sechs Elementen haben wir gelesen. In einer Reihenfolge, wo ich nicht annehme, dass das die Wichtigkeit bedeutet, sondern er zählt sie einfach auf. Ich denke, sie sind alle wichtig, denn wenn eines fehlt, dann ist die Rüstung, die Ausrüstung unvollkommen. Und der Gesamtschutz ist in Frage gestellt. Wir wollen von diesen sechs, die uns hier genannt sind, die Lenden umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe an den Füßen, Schild des Glaubens, Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Von diesen sechs wollen wir uns zwei ein bisschen mehr anschauen und über die anderen möchte ich einfach nur kurz auch ein paar Gedanken sagen, die wir dann auch irgendwie selber noch weiterdenken können und dürfen. Diese drei Punkte, Wahrheit, Gerechtigkeit und Heil, sind Dinge, die Gottes Handeln an den Menschen beschreiben. Das sind Dinge, die ich nicht mache, sondern das sind Dinge, die mir zugesprochen sind, die mir von Gott aus, ich will nicht sagen übergestülpt, das ist falsch. Gott zwingt niemanden, das wissen wir. Gott vergewaltigt niemanden. Er bietet uns das an, er stellt es uns zur Verfügung. Es sind Tatsachen, auf die wir uns berufen können. Im 1. Timotheusbrief schreibt ja Paulus, das Wort ist wahr und aller Annahme wert, dass Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, und schreibt dann, von welchen ich der Erste bin. Das ist die Wahrheit. Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Das ist jetzt Thema zu Weihnachten. Wenn vielleicht viele das nur als Tradition ansehen, sie können das deswegen trotzdem nicht leugnen. Es ist die Wahrheit. Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Das ist die Wahrheit, mit der wir uns umgürten sollen, die wir anlegen sollen, so schreibt es der Paulus. Wahrheit, einfach ein kurz zum Nachdenken. Wie wahr lebe ich? Wie wahrhaftig bin ich? Lebe ich zwei Leben? Lebe ich eines für den Sonntag? Lebe ich eines in der Vertragsverhandlung mit Partnern, mit Geschäftsfreunden? Lebe ich ein anderes im Umgang mit meinem Nachbarn, der die Hecke gerade nicht schneidet und mir auch so irgendwie ein bisschen Ärger macht? Also, gibt es da Unterschiede? Oder haben wir diese eine, leben wir wahrhaftig? Ist das, was wir leben, auch das, was wir darstellen wollen und was wir darstellen dürfen, bis in die Gedanken hinein? Die Gerechtigkeit, die uns als Brustpanzer hier vorgestellt wird, das ist doch das Gerechtgesprochensein aufgrund des Werkes von unserem Herrn Jesus. Das ist uns zugesprochen, diese Gerechtigkeit. Es ist eine Folge von dem, was er getan hat und was wir gerade in der ersten Stunde auch bedacht haben. Das ist gerecht gesprochen um Jesu Willen von Gott. Das sind wir gerecht gesprochen. Gott rechtfertigt den, schreibt er am Römerbrief der Paulus, der an Jesus glaubt. Die Gerechtigkeit von Gott geschenkt wegen des Glaubens ist nicht in meinem Tun begründet, steht im Philipperbrief. Dinge, die mir zugesprochen werden, die mir angeboten werden Und das Heil in Form des Helmes hier ist genauso etwas. Auch das kann ich mir nicht verdienen. Ich kann das Heil mir nicht erwerben. Ich kann es annehmen. Ich darf es dankbar nehmen. Es ist uns im Namen Jesu zugesagt. Wahrheit ist mir klar. Das ist wahr, was in der Bibel steht. Die Gerechtigkeit, die mir zugesprochen ist. Rettung und Schutz ist mir zugesprochen. Und die Frage war dann, ist das Teil meines Lebens? Erlebe ich das? Erfahre ich das? Bin ich mir darin sicher? Oder ist mir das ständig neu und ständig irgendwie weg aus meinen Gedanken? Das Ziel Satans ist ja, uns unbrauchbar zu machen. Er kann uns das Heil ja nicht wegnehmen. Er kann uns die zugesprochene Errettung nicht wegnehmen. Das kann er nicht. Und da können wir sehr dankbar und sehr froh darüber sein. Aber er kann uns ja in dem Sinne unbrauchbar machen, dass in meinem Leben nichts mehr davon zu sehen ist, von dem, was Jesus Christus getan hat. Dass nichts mehr davon zu sehen ist, von dieser Größe, von dieser Stellung, in der ich stehe. Das wird also nicht mehr oder soll nicht mehr sichtbar sein. Und er möchte auch nicht, dass wir davon reden. Er möchte auch unsere Bereitschaft ausbremsen, davon zu reden. Und das macht Paulus ja deutlich mit den Schuhen, die wir also anziehen sollen. Zieht die Schuhe an, um das Evangelium zu verkünden, damit ihr bereit seid, das Evangelium zu verkünden. Bei uns zu Hause ist es so üblich, oder so die Situation, dass an der Haustüre unser Schuhregal steht. Also das ist so das Letzte, was ich mache, wenn ich aus dem Haus gehe, ziehe ich meine Schuhe an. Ohne die gehe ich nicht raus. Stellt euch vor, unsere Soldaten, unsere Polizisten rennen barfuß draußen rum. Wir würden sagen, also das ist ja ganz daneben. Da kann man doch nicht kämpfen, wenn man barfuß ist. Da ist ja jeder kleine Stein ist schon ein Hindernis. Also, wie wichtig Schuhe sind, die wir anziehen müssen, diese Bereitschaft, die wir anziehen müssen, ist ja ein Bild. Nicht, wir sollen ja, es geht nicht um unsere Schuhe, die wir anhaben. Sondern es ist ein Bild für unsere Bereitschaft, bereit zu sein, aus dem Haus zu gehen, aus der Gemeinde zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Damit könnten wir doch meinen, wenn wir das gelesen, ich habe also um die Hüfte, habe ich einen Gürtel mit der Wahrheit, ich habe einen Brustpanzer an, ich habe einen Helm auf, ich habe Schuhe an, das reicht doch. Das genügt doch eigentlich, ich bin angezogen. Bin ich damit komplett? Nein, sagt Paulus, nein, das ist nicht wahr. Ihr müsst noch was nehmen. Und zwar sagt er, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens. Damals hatten die Soldaten so ein riesengroßes Brett vor sich, ein Langschild, so heißt die Fachbezeichnung, hinter der sie sich richtig komplett verstecken konnten. Es gab je nach Typ, viel größere Schilde, viel kleinere. Aber so, dass man dahinter sich verstecken konnte. Ein Ganzkörperschutz. Der Nachteil dieses Schildes war, dass er schwer war, dass er unhandlich war und den Soldaten natürlich auch ein bisschen behindert hat und ein bisschen unbeweglich gemacht hat. Aber es war einfach der Situation Rechnung getragen, dass der ganze Körper geschützt sein muss. Ich kann nicht irgendeinen Teil des Körpers ungeschützt lassen. Es ist ein Schild der Verteidigung. Es gibt auch andere, so kleine Runde, die man nur am Arm trägt, wo die Soldaten damals dann auch gekämpft haben. Damit haben sie gekämpft. Aber der große war ein Schutzschild. Und dieser Schild des Glaubens, von dem Paulus spricht, ist ein Schutzschild für uns. Interessant ist, dass die Gerechtigkeit, die Wahrheit, das Heil uns von Gott zugesagt ist und gegeben ist.
Bei dem Schild des Glaubens sagt Paulus, den müsst ihr aber anfassen. Das müsst ihr tun. Den müsst ihr in die Hand nehmen. Der steht da, ich biete ihn euch an, aber ihr müsst ihn in die Hand nehmen. Wir haben vorhin ein Lied gesungen und da ist mir das aufgefallen, dass es in diesem Lied auch darum ging. Das war das Lied Liebe, die für mich gelitten. Und da steht es drin, Liebe, die mich bewahrt, wenn Satan stürmt, Liebe, die mir reicht, des Glaubens Schild. Das ist das Angebot, was unser Herr Jesus mir macht in seiner Liebe. Dieses Schild kannst du haben, das kannst du nehmen. Und ich ergreife dieses Schild durch meinen Glauben. Ich habe euch mal ein solches Schild mitgebracht. Das ist mehr die Kinder- und Jugendausführung. Kennt das jemand? Steht wahrscheinlich in vielen Familien zu Hause. Hier steht es dran. Schild des Glaubens. Und ich fand das so toll. Wir haben es also auch zu Hause. Es ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen gelitten, hat also manchen Kampf schon mitgemacht. Ich fand es ganz toll, dass man dieses Buch Schild des Glaubens genannt hat. Die das damals gemacht haben, die waren wirklich begnadete Leute. Denn das, was hier drin steht, das ist die ganze Botschaft der Bibel. Und das ist unser Schutz. Das ist unser Schutz. Wenn ich daran festhalte und das ja auch praktiziere. Schild des Glaubens. Ihr seht, dass dieser Schild auch ja, Gebrauchsspuren haben kann. Ein Schild, der wie aus dem Laden aussieht. Denn ein Soldat hat wie aus dem Laden. Da sagt man, du hast da überhaupt noch keinen Kampf mitgemacht. Du hast ja noch gar nichts erlebt. Und eines, was schon etliche Kerben hat, da sieht man, hier hat jemand gekämpft. Hier sind diese Anfechtungen da. Unser Schild kann Löcher bekommen. Zum einen durch den Kampf, aber es kann auch Löcher bekommen, die wir selber reinmachen. Durch Selbstüberschätzung, durch Zweifel vielleicht, kann Löcher bekommen. Durch Enttäuschungen, also von mir, an mir, Enttäuschungen durch andere. Wie sieht mein Glaubensschild aus? Diese Frage haben wir uns immer wieder zu stellen. Was sind denn nun diese Pfeile des Bösen, die hier genannt sind, mit denen, also die wir auslöschen sollen mit diesem Schild? Was meint denn der Paulus damit? Was ist denn da zu erwarten? Was kommt denn da auf uns zu? Ich fand das sehr bemerkenswert, dass er schreibt, es sind feurige Pfeile des Bösen. Jeder, vermute ich mal, jeder von uns hat schon mal Bilder gesehen, irgendeinen Film gesehen, wo so die alten Germanen mit Pfeil und Bogen gekämpft haben oder die alten Griechen. Wenn ein ganz normaler Pfeil geflogen kommt und ich habe so ein Schild, da macht es zack und da steckt er dran. Und gut war's. Dann kann ich ihn nehmen, wegbrechen. Erledigt. Ein feuriger Pfeil, der macht auch zack, wenn er dran ist. Aber dann geht's erst los. Dann brennt er. Da fließt irgendwas runter, mit was er getränkt ist. Dann fängt der Schaden erst an, richtig groß zu werden. Und das ist das Gefährliche an diesen Pfeilen des Bösen, des Teufels. Es sind feurige Pfeile. Wir können nicht einfach nur sagen oder denken, gut, zack, weg ist er. Nee, ich muss den auslöschen noch. Da ist noch was, was dann noch brennt. Und ich meine, das wissen wir alle. Wenn ich mich verletzt habe, ist es ja manchmal so, wenn wir im Eifer sind, irgendwas machen und dabei schneide ich mir einen Finger. Manchmal merke ich es gar nicht. Ich sehe es erst hinterher. Oh, ich habe mich verletzt. Aber eine brennende Verletzung. Ne, weil ich, wenn noch irgendwas ist, irgendwas dran gewesen ist an dem Messer vielleicht, das ist ein Schmerz, der einfach bleibt. Und da ist das Messer schon lange aus der Wunde wieder raus. Oder der Pfeil oder was auch immer. Aber es brennt immer noch und der Schmerz ist da. Und die Verletzung ist noch da. Feurige Pfeile des Bösen. Das sind nicht so diese Nadelstiche. Auch wenn die unangenehm sind. Und wenn sie schmerzhaft sind. Aber hier ist wirklich etwas da, was mich umbringen kann. Was mich wirklich umbringen kann. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir diesen Schild nehmen und nutzen. Und da kommen diese feurigen Pfeile. Sollte Gott gesagt haben. Das ist ja gleich in den ersten Seiten der Bibel. Der erste Pfeil, der abgeschossen wird, und da sitzt schon. Sollte Gott gesagt haben, davon soll er nicht essen von diesem Baum. Und der Pfeil hat getroffen. Sie hatten kein Schutzschild. Und dieses Brennen, diesen Schaden, der durch dieses Brennen entstanden ist, unter dem leiden wir heute noch. Das begegnet uns also ständig noch. Sollte Gott gesagt haben, da wird dieser ganze Schild madig gemacht, von der ersten bis zur letzten Seite. Und wenn jemand sagt, nein, ich halte daran fest, an diesem Schild des Glaubens, dann sagt man, du bist ein Fundamentalist. Und das, was eigentlich gut ist, dass ich ein Fundament habe, wird inzwischen fast zu einem Schimpfwort missbraucht. Es wird Gottes Wort ausgespielt gegenüber der Wissenschaft. Auch so ein feuriger Pfeil. Der sitzt und der bohrt und bohrt und kann das wirklich sein und sollte das wirklich so passiert sein, könnte es nicht auch anders sein, brauche ich wirklich diese Aussagen in der Bibel, um die Welt zu begreifen. Ich habe gedacht, es ist sehr interessant, dass Paulus gerade diese Wahrheit, diese göttliche Wahrheit mit dem Schutz der Hüfte verbindet. Warum nicht mit den Füßen oder mit der Brust oder mit dem Kopf? Wenn jemand eine Verletzung an der Hüfte hat, irgendwie im Gelenk oder im Becken, irgendein Beckenbruch oder ähnliches, dann merken wir, wie unbeweglich wir da auf einmal sind. Da kann ich mich nicht mehr drehen, da kann ich mich nicht mehr bücken, da kann ich schlecht Treppen steigen, da bin ich fast hilflos, da kann ich gar nichts machen. Wenn die Wahrheit angegriffen wird, dann geht unsere Beweglichkeit verloren. Was sind noch solche feurigen Pfeile, mit denen wir beschossen werden? Notsituationen in unserem Alltag, unerwartet, unvorhergesehen, beschwerlich, die mich betreffen, die mich ja sehr behindern. Kommt die Frage auf, wo ist dann die Liebe Gottes, wo ist seine Fürsorge für mich? Und da werden dann Löcher in unseren Glaubensschild hineingebrannt. Und dann kommt der Gedanke auf, ja, du hast zwar einen tollen Brustpanzer an, Gottes Gerechtigkeit ist dir zugesprochen, aber du solltest deine Dankbarkeit mal beweisen. Du solltest mal was Gutes tun. Verdienstliche Werke wird das genannt. Und dann bin ich beschäftigt in meinen Gedanken, in meinem Tun. Und dieser Verdienstgedanke bringt mich unter Druck. Was bringt die meisten Punkte? Was lasse ich weg? Und ich bin immer wieder um mich beschäftigt und bin nicht mehr frei. Zum Kämpfen, zum Stehen, zum Wachen. Wie ein Kind sich in einer Notsituation, in einer Gefahrensituation hinter der Mutter oder hinter dem Vater versteckt, so sollten wir uns also hinter unserem Glauben, hinter dem Tun Jesu verstecken. Uns sollte klar sein und deutlich sein, es ist notwendig, es ist richtig gewesen, sein Tun. Es ist für mich und es gilt alle Zeit. Manchmal, und auch das ist in unserer Zeit ein bisschen anders geworden, als es früher war bei den Römern. Manchmal ist dieses Schild nur so groß wie meine Fingerkuppe. Wisst ihr warum? Weil ich mit dieser Fingerkuppe die Aus-Taste drücke. Ich muss mich fragen, muss ich mir das anhören? Muss ich mir das ansehen? Und das ist ein Schutzschild. Aus. Und dann wollte ich noch auf ein zweites hinweisen, auf einen zweiten Punkt, den der Paulus anführt. Da geht es um ein Schwert. Es ist ein Kurzschwert, wie es damals üblich war, nicht so sehr lang. Ein Schwert eigentlich sehr zur Verteidigung, neben diesem großen Schild, konnte aber auch als Angriffswaffe genutzt werden. Das war also schon auch scharf geschliffen. Und wer es hatte, wer es trug, der konnte hoffentlich damit umgehen. Und nun sagt der Paulus, es ist ja ein Vergleich mit dieser ganzen Rüstung. Dieses Schwert des Geistes, an das ich denke, sagt er, das ist das Wort Gottes. Jetzt könnten wir die Bibel nehmen, einen Griff dran machen. Ja, ich sehe es schon, ihr sagt, Junge, das ist es nicht. Es gibt zwar den Begriff, wir werfen uns das Wort Gottes um die Ohren und an den Kopf. Das gibt es schon. Aber das ist nicht gemeint hier. Hier ist gemeint von Paulus, dass wir mit dem Wort umgehen sollen. Wir müssen daran denken, es geht nicht gegen Menschen, es geht nicht gegen meine Nachbarn, meinen Bruder, meine Schwester, sondern es geht gegen die Mächte der Finsternis. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, dass ich das Wort Gottes kenne. Und da muss ich feststellen, auch bei mir, was du sagst, warum fällt mir gerade jetzt nichts ein in dieser Situation? Ich bin da nicht so, es gibt andere, die das besser bringen und mehr wissen als ich. Das fehlt mir ein bisschen. Und dann, die Kenntnis allein nützt nichts, wie beim Schwert, wenn ich das Schwert habe und weiß, wie es scharf gemacht wird und wenn ich weiß, wo der Griff ist und wenn ich weiß, wie ich es in der rechten Hand halten muss und alles Mögliche, wenn ich nicht damit umgehen kann, wenn ich es nicht geübt habe, nicht trainiert habe. Und so ist auch der Umgang mit dem Wort Gottes immer wieder eine Herausforderung an uns, dass wir das trainieren. Und da gibt es gerade in diesen Tagen einen Kurs hier in der Gemeinde, habt ihr vielleicht mitbekommen, einen sogenannten Homiletikkurs, wo Brüder zusammen sind und wo darüber nachgedacht wird, wie gehe ich an das Wort Gottes ran, wie lese ich es, wie verstehe ich es, was sind Hintergründe und so weiter und so fort. Training, Umgang im Wort Gottes. Der Kurs ist jetzt leider vorbei. Also ihr könnt nicht mehr daran teilnehmen, die das verpasst haben. Vielleicht gibt es mal 9. Aber in den nächsten Tagen werden einige Teilnehmer aus diesem Kurs berichten. Ich fand es also eine sehr schöne Sache, dass dieses Angebot möglich war, hier bei uns das zu trainieren. In dem Vers, in dem Vers 17, den wir gelesen haben, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, habe ich gehört, dass für Gottes Wort ein Wort steht, was nicht mit diesem Logos identisch ist, was uns ja besser erkennen, sondern da steht ein ganz komisches Wort, Rema heißt das. Wurde es halt, ob ich es richtig ausgesprochen habe, weiß ich jetzt nicht. Aber Rema. So ein Wort wird da verwendet, also im Griechischen. Und das heißt, es ist ein spezielles Wort für eine spezielle Situation gegeben durch den Heiligen Geist. Deswegen sagt Paulus das Schwert des Geistes. Also für eine ganz bestimmte Situation ein ganz bestimmtes Wort. Ist uns klar, wenn ich in einer Kampfsituation bin, da muss ich ganz konkret auf diese Situation hin reagieren und mich verteidigen. Das ist also hier gemeint. Was uns klar sein muss, wenn wir das Wort Gottes gebrauchen, wenn ein Kämpfer ein Schwert gebraucht und den Gegenüber trifft, dann sagt er nicht Danke. Da wird aufschreien und ich muss damit rechnen, dass er relativ heftig reagiert. In der Gegenreaktion, dass er sich das also nicht gefallen lässt. Hebräerbrief sagt es uns, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes, dort steht es, scheidet, trennt. Das bewirkt etwas. In dieser Situation ist Wort Gottes keine Heilsalbe. Das kann Gottes Wort auch sein. Aber hier nicht. Hier ist es ein Kampfmittel. Und damit müssen wir rechnen, wenn wir es benutzen, wenn wir es einsetzen, dass wir da gegen Argumente einen Gegenangriff haben müssen. Ich habe dann, ist euch vielleicht aufgefallen, noch einen Vers weitergelesen, wo es gar nicht mehr so eigentlich um Rüstung geht. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für die Heiligen. Ich habe gedacht, ein Krieger, der die schwere Rüstung trägt, der die Waffen hat, der diesen Panzer anhat, der kommt nicht vom Fleck, wenn er schlecht gefrühstückt hat, wenn er keine Kraft hat, wenn er keine Nahrung hatte, wenn er eine Zeit lang davon abgeschnitten war. Und die Nahrung zum Kampf, so verstehe ich Paulus hier, ist das Gebet, ist die Verbindung zu Gott, die alle Zeit gesucht und gelebt werden muss. Nicht nur so nebenbei, sondern sie muss gelebt werden. Das gehört vielleicht mit zur Ausbildung, mit zum Training dazu, dass ich diese Rüstung richtig benutze, dass ich diesen Schild des Glaubens auch wirklich festhalten kann, dass ich mir sicher bin, dass er für mich ein Schutz ist. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Das hat ja unser Herr gesagt. Meine Speise, meine Nahrung ist es. Die Verbindung zu ihm, dieser Kontakt zu ihm. Vielleicht schreibt er deshalb zweimal hier da, Paulus, von unserem Tun. Ergreift den Schild und nehmt das Schwert. Aktiv, ergreift den Schild, nehmt das Schwert. Wartet nicht, bis euch irgendeiner das Ding vor die Nase stellt als Schutz. Dass ein anderer für euch kämpft. Wir sollen das also selber tun. Und sogar ein Paulus sagt dann am Ende und bittet auch für mich. Auch er fühlt sich schutzbedürftig. Und dieser Gedanke sollte auch mich vor falscher Selbstsicherheit bewahren, wo ich meine, ich habe das alles im Griff und ich kann das und ich weiß, damit umzugehen. Das Gebet soll den geistlichen Kampf begleiten und dabei gilt es, wachsam zu sein. Und darum geht es nicht nur, dass ich für mich bete, sondern betet für alle Heiligen. Beten wir füreinander, ja, dass er den Glauben in uns wirken kann. Hilfe können wir nur von Gott erwarten und dazu ist Ausdauer notwendig. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem anhaltend Flehen für alle Heiligen. Wenn ich noch einen abschließenden Satz sagen darf, dann den, dass wir uns an diese vier Punkte nochmal erinnern, die Paulus uns nennt. Zum einen, es gibt einen Kampf. Wir müssen einen Kampf erwarten und uns darauf einstellen. Zu diesem Kampf ist eine zweckmäßige Bekleidung nötig. Drittens, diese Bekleidung stellt uns Gott zur Verfügung. Die gibt er uns. Und viertens, diese Kleidung, und das ist meine Aufgabe, darf ich und muss ich anziehen. Amen.